Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das Comeback-Konzert von BTS. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um die Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. NATO-Chef verkündet Zusammenschluss von 22 Ländern wegen Straße von Hormuz, auch Südkorea dabei. Südkorea schließt sich Erklärung von 7 Ländern zur Straße von Hormuz an. Präsident Yi betont Notwendigkeit eigenständiger Landesverteidigung. NATO-Staaten und weitere Länder wie Südkorea und Japan werden sich laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte zusammenschließen, um die de facto vom Iran geschlossene Straße von Hormuz wieder befahrbar zu machen. Rutte sagte am Sonntag im Sender Fox News, eine Gruppe von 22 Ländern komme seit Donnerstag zusammen, um die Vision von US-Präsident Donald Trump wahrzumachen, dass die Straße von Hormuz frei werde und so schnell wie möglich geöffnet werde. Die meisten davon seien NATO-Mitglieder, aber es gebe auch andere Länder wie Südkorea, Japan, Australien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Ländergruppe arbeitet derzeit gemeinsam mit den USA an Plänen für das Militärpersonal und anderes Personal. Sie werde den Bedarf ermitteln und wie vorgegangen werden sollte. Sobald die Zeit reif sei, werde man die Pläne sofort umsetzen, um die Öffnung der Straße von Hormuz und die freie Schifffahrt sicherzustellen, erklärte Rutte weiter. Seine Äußerungen deuten offenbar darauf hin, dass Verbündete in Ostasien, darunter Südkorea und Japan, sowie Verbündete und Partner in Europa und im Nahen Osten sich versammelt oder ausgetauscht haben, um der Forderung der USA nachzukommen. Südkorea wird sich einer gemeinsamen Erklärung von 7 Ländern anschließen, in der die faktische Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran verurteilt wird. Das Außenministerium gab am Freitag die Entscheidung der Regierung bekannt, sich der von Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden und Kanada veröffentlichten Erklärung ihrer Staats- und Regierungschefs zur Straße von Hormuz anzuschließen. Dem Ressort zufolge wurden bei der Entscheidung die grundlegende Position der Regierung zur Sicherheit der internationalen Seeverkehrswege und zur Freiheit der Schifffahrt und die Entwicklungen in der internationalen Gemeinschaft umfassend berücksichtigt. Berücksichtigt wurden außerdem die möglichen direkten Auswirkungen der Störungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz auf die Energieversorgung und die Wirtschaft des Landes. Die Beteiligung an der gemeinsamen Erklärung bekräftige Südkoreas Entschlossenheit, zu den internationalen Bemühungen zur Gewährleistung einer sicheren und freien Schifffahrt in der Straße von Hormuz beizutragen, erklärte das Außenministerium weiter. Die dringend benötigten 24 Millionen Barrel Rohöl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten werden voraussichtlich bis Anfang oder Mitte April in Südkorea eintreffen. Dies gab das Handels- und Industrieministerium am Montag bei einem täglichen Briefing der Zentrale zur Reaktion auf die Situation im Nahen Osten bekannt. Mit der Freigabe eines Teils der Ölreserve wird ebenfalls im April begonnen. Südkorea wird im Rahmen einer von Mitgliedern der Internationalen Energieagentur abgestimmten Freigabe aus ihren Reserven 22,46 Millionen Barrel Öl auf den Markt bringen. Ein Beamter des Industrieministeriums sagte, dass der Preis für Dubai-Öl aufgrund der Blockade der Straße von Hormuz in die Höhe schoss. Er sprach von einem beispiellosen Tempo, das höher als nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 sei. Präsident Lee Jae-myung hat die eigenständige nationale Verteidigung als Kern der integrierten Verteidigung unterstrichen. Die entsprechende Äußerung machte Lee beim 59. zentralen integrierten Treffen zur Verteidigungspolitik am Montag im Präsidialamt Cheongwa-dae. Das Treffen fand erstmals unter seinem Vorsitz statt. Er sagte, dass die internationale Sicherheitslage derzeit sehr kompliziert sei. Man müsse nicht nur auf militärische Bedrohungen, sondern auch auf nicht-militärische Bedrohungen wie Cyberangriffe, Terrorismus, Klimawandel und Katastrophen reagieren. Alle Säulen der Verteidigung, darunter Zivilsektor, öffentliche Hand, Militär, Polizei und Feuerwehr, müssten in der Lage sein, im Notfall koordiniert zu handeln. Erst dann könnten die Nation und die Bevölkerung geschützt werden. Es sei außerdem sehr wichtig, untereinander ein organisches Kooperationssystem aufzubauen, betonte der Staatschef. Er forderte, die Nation müsse in der Lage sein, sich ohne jegliche Hilfe von außen selbst zu schützen. Sie besitze hierfür auch die Fähigkeiten. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist vom Parlament erneut zum Vorsitzenden der Kommission für Staatsangelegenheiten ernannt worden. Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Die Sitzung des ersten Tags der ersten Tagung der 15. obersten Volksversammlung habe am Sonntag stattgefunden. Die Kommission für Staatsangelegenheiten ist gemäß Nordkoreas Verfassung das höchste politische Leitungsorgan der nationalen Souveränität. Deren Vorsitzender ist der oberste Staatsführer, der das Land vertritt. Hinsichtlich der laufenden Parlamentstagung ist es von größtem Interesse, ob die von Machthaber Kim verkündete Position, dass Süd- und Nordkorea zwei einander feindlich gesinnte Länder sind, in der Verfassung verankert wird. Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats auf den bisher höchsten Stand gestiegen. Nach Angaben des Zollamtes am Montag stiegen die Exporte vom 1. bis 20. März um 50,4% zum Vorjahr auf 53,3 Milliarden Dollar. Das ist ein neuer Rekordstand für den Zeitraum. Die Halbleiterexporte legten gegenüber dem Vorjahr um 163,9% auf ein neues Rekordhoch von 18,7 Milliarden Dollar zu. Der Anteil der Halbleiter an den Gesamtexporten kletterte um 15,1% auf 35%. Nach einem tödlichen Brand in einer Fabrik in Daejeon haben die zuständigen Behörden eine gemeinsame Spurensicherung eingeleitet. Die Polizeibehörde von Daejeon nahm am Montag im Werk des Autoteileherstellers Anjun Industrial gemeinsam mit 7 weiteren Behörden, darunter die Feuerwehr der Stadt und der Nationale Forensische Dienst, eine gemeinsame Untersuchung auf. Mitarbeiter der Spurensicherung wurden im Erdgeschoss der Fabrik eingesetzt, wo der Brand vermutlich seinen Ursprung hat. Dort untersuchten sie die Struktur der Anlage und nahmen Proben. Im Erdgeschoss gab es mehrere Produktionslinien. Dort hielten sich auch während der Mittagspause Mitarbeiter auf, weil die Produktion rund um die Uhr lief. Das Feuer war am Freitag gegen 13.17 Uhr im Werk im Bezirk Munpyeongdong in Daejeon ausgebrochen. Erst nach 10,5 Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Das Comeback-Konzert der K-Pop-Gruppe BTS in voller Besetzung hat am Samstag auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul erfolgreich stattgefunden. Zu der Veranstaltung kamen BTS-Fans aus aller Welt sowie viele andere Zuschauer unabhängig von Nationalität und Alter. Als sich die 7 BTS-Mitglieder zeigten, brandete sofort Jubel auf. Der Platz war mit Leuchtstäben in Violett, der Symbolfarbe der Gruppe, gefüllt. Beginnend mit Body to Body sang die Gruppe vor allem Titel ihres gerade veröffentlichten 5. Studioalbums. Laut der Stadtverwaltung von Seoul hielten sich mit Stand 20.30 Uhr schätzungsweise 46.000 bis 48.000 Menschen auf dem Gwanghwamun-Platz und in seiner Umgebung auf. Der Veranstalter HYBE schätzte die Zahl auf rund 104.000. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um Literaturnobelpreisträgerin Hangam. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung Die fließende Trommel von Choi Il-nam vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um Nordkoreas Projekt zur Erschließung neuer Gebiete. Am Donnerstag geht es in Musik verbindet um ein Lied zum Frühling. Am Freitag bringen wir unsere Sondersendung 90 Jahre Radio in Korea, 100 Jahre Zukunft, die Geschichte des modernen Korea in Liedern. Am Samstag und Sonntag hören Sie dann unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea am Montag. Am Mikrofon ist Lee Soo-yeon. In Seoul hat am Wochenende ein Großereignis der Popkultur für Aufsehen gesorgt. Die weltweit bekannte K-Pop-Gruppe BTS gab am Samstag ein Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz im Herzen der Hauptstadt. Im Umfeld dieses Konzerts rückt auch ein anderer Aspekt der Band in den Fokus: ihr Einfluss auf die Literatur. Die Nationalbibliothek von Korea widmet BTS derzeit eine eigene Ausstellung, die den Schwerpunkt auf koreanische Literatur legt. Unter dem Titel BTS의 책장, also das Bücherregal von BTS, präsentiert die Bibliothek Werke, die von den Bandmitgliedern gelesen oder empfohlen wurden. Die Ausstellung ist noch bis zum 12. April zu sehen. Insgesamt sind 47 Bücher ausgestellt, darunter sind Titel, die durch Medienberichte oder soziale Netzwerke bekannt wurden. Außerdem werden Bücher über die Fangemeinde der Gruppe präsentiert, also die sogenannte ARMY, eine weltweit organisierte Community von BTS-Fans. Zu den vorgestellten Werken zählt etwa Menschenwerk von Hangang, im Original Sonja Ni Onda. Die Autorin erhielt 2024 als erste südkoreanische Schriftstellerin und zugleich als erste asiatische Frau den Literaturnobelpreis. Der Roman behandelt die Gwangju-Demokratiebewegung. Ebenfalls präsentiert wird Kim Ji-young, geboren 1982 von Cho Nam-ju, ein international viel diskutiertes Buch über die gesellschaftliche Stellung von Frauen in Südkorea. Auch Lyrik und Essay sind Teil der Ausstellung, darunter Arbeiten des Dichters Na Tae-ju, der sich von Songtexten von BTS inspirieren ließ. Parallel dazu zeigt die Bibliothek eine interaktive Medienkunstausstellung zur koreanischen Moderne. Besucherinnen und Besucher können dort Gedichte bedeutender Autorinnen und Autoren wie Kim Young-nang, Lee Yuk-sa, Yoon Dong-ju und Jeong Ji-yong digital erleben. Durch Bewegungen im Raum werden beispielsweise Blumen zum Aufblühen oder Trauben zum Wachsen gebracht. Literatur wird so visuell und interaktiv erfahrbar. Die Bibliothek betont, dass sich durch die Verbindung von digitaler Technik und Literatur neue Zugänge eröffnen, insbesondere für ein jüngeres Publikum. Die Ausstellung ist im Bereich Weg des Wissens der digitalen Bibliothek in Seoul zu sehen. Und das sind unsere Themen heute. Im ersten Teil geht es weiter mit BTS. Sie erfahren Näheres über das spektakuläre Gratiskonzert von BTS, das am vergangenen Samstag mitten im historischen Zentrum der Stadt Seoul stattfand. Hunderttausende Fans verwandelten den Gwanghwamun-Platz in ein Meer aus Lila. Danach hören Sie die Sportnachrichten. In Südkorea wird derzeit intensiv darüber diskutiert, ob das Strafmündigkeitsalter gesenkt werden soll. Die Regierung hat dazu erstmals eine öffentliche Debatte angestoßen. Mehr dazu im dritten Teil. Abschließend hören Sie die Kinderlederecke mit Kim Hee-soo. Bevor wir mit unserem ersten Beitrag weitergehen, legen wir etwas Musik auf. Gute Unterhaltung mit dem mit Route 7 gesungen von Jung Mi-jo.
어디든 알아볼까 저 파도를 따라 끝없이 떠나볼까 새로운 시간이 춤추는 이 길로 모든 것 잊고서 외로움도 다 잊고 걷고서 또 팔을 벌리면 날개가 돋아날걸 가슴을 연다면 쪽빛이 가득할걸 오늘을 잊은 채 내일도 접어둔 채 지금은 우리가 행복해야 할 그 시간
An einem milden Frühlingsabend in Seoul, im Herzen der Stadt, ist Musik zum Massenereignis geworden. Auf dem Gwanghwamun-Platz ist BTS nach längerer Pause erstmals wieder als vollständige siebenköpfige Formation auf die Bühne zurückgekehrt. Anlass war die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums Arirang, das nach einem traditionellen koreanischen Volkslied benannt ist, das als Symbol nationaler Identität gilt. Schon in den frühen Morgenstunden hatten sich Fans aus aller Welt ihre Plätze gesichert. Die Fangemeinde, die sich ARMY nennt, hat stundenlang ausgeharrt. Als die sieben Mitglieder schließlich erschienen sind, entlud sich die Spannung in lautem Jubel. Der gesamte Platz leuchtete im charakteristischen Violett, ein Zeichen der besonderen Verbundenheit zwischen Band und Publikum. Auch angrenzende Straßen und Gebäude wurden Teil der Kulisse. Über Großbildschirme und Smartphones verfolgten weitere Besucher das Konzert. Das Konzert begann mit dem Song Body to Body. Es folgten weitere Titel aus dem neuen Album. Immer wieder sangen zehntausende Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit, ein typisches Element von K-Pop-Konzerten, bei dem das Publikum aktiv Teil der Inszenierung wird. Der Eindruck? Eine einzige Open-Air-Arena mitten in der Hauptstadt. Die Zahl der Anwesenden variiert je nach Quelle. Die Stadtverwaltung zählte am Abend rund 46.000 bis 48.000 Menschen in unmittelbarem Umfeld. Der Veranstalter kam unter Einbeziehung von Mobilfunkdaten und internationalen Gästen auf etwa 104.000. Auf dem Platz selbst standen rund 22.000 offizielle Plätze zur Verfügung, die sich auf mehrere Zonen verteilten. Viele weitere haben das Konzert außerhalb des abgesperrten Bereichs verfolgt. Mit zunehmender Dichte der Menschenmenge wurden die Sicherheitsmaßnahmen weiter verstärkt. Rund 15.000 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Zugang war ausschließlich über 31 Kontrollpunkte mit Metalldetektoren möglich. Dabei kam es immer wieder zu kleineren Zwischenfällen. Alltagsgegenstände wie Scheren oder Feuerzeuge lösten Alarm aus, ebenso vereinzelt auch Küchenmesser oder mitgeführte Lebensmittel. Diese Situationen konnten jedoch schnell geklärt werden. Polizeikräfte riefen wiederholt Move, Move, um die Besucherströme zu lenken und Engstellen aufzulösen. Auch das Umfeld wurde stark reguliert. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt und 31 Gebäude rund um den Platz zeitweise geschlossen, um Risiken etwa durch überfüllte Dächer zu vermeiden. Kulturelle Einrichtungen haben ihr Programm angepasst. Ein nahegelegenes Museum blieb vorübergehend geschlossen und geplante Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Polizei setzte zeitweise sogar Busse ein, um Gäste von Hochzeiten in benachbarten Gebäuden durch die Sperrzonen zu bringen. Die Sicherheitsarchitektur glich phasenweise einer mehrstufigen Schutzbarriere. Grund dafür waren neben der enormen Besucherzahl auch erhöhte Sicherheitsbedenken im internationalen Kontext. Dennoch ist der Abend ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Neben der logistischen Dimension blieb vor allem die emotionale Seite präsent. Einige internationale Fans erschienen in traditioneller koreanischer Kleidung, dem Hanbok. Viele haben das Geschehen gefilmt und vor Freude gelacht, während andere sichtlich bewegt waren und sich die Tränen aus den Augen wischten. Für viele war es weit mehr als nur ein Konzert. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyuk hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften erneut seine Klasse unter Beweis gestellt. Beim Wettbewerb im polnischen Torun sicherte sich der 29-Jährige mit übersprungenen 2,26 Meter die Bronzemedaille. Damit gewann er bereits zum vierten Mal in Folge eine Medaille bei diesem Turnier.
Zwar konnte er seinen Titel nicht verteidigen, doch seine Serie bleibt bemerkenswert. Seit 2022 steht Woo bei jeder Hallen-WM auf dem Podium. Damals gewann er mit 2,34 Meter erstmals Gold als erster südkoreanischer Leichtathlet überhaupt bei diesem Wettbewerb. Auch in den darauffolgenden Jahren zählt er stets zur Weltspitze.
Im aktuellen Wettkampf begann Woo stark, 2,17 Meter, 2,22 Meter und 2,26 Meter überquerte er jeweils im ersten Versuch. Erst an der Höhe von 2,30 Meter scheiterte er dreimal knapp. Damit blieb ihm am Ende Rang 3 gemeinsam mit dem Jamaikaner Raymond Richards. Der Sieg ging an den Ukrainer Ole Doroschuk, Silber holte der Mexikaner Eric Portillo.
Für Woo Sang-hyuk ist die Medaille dennoch ein weiterer wichtiger Erfolg. Mit dieser Leistung setzt er seine Medaillenserie bei Hallenweltmeisterschaften fort und bestätigt erneut seine Leistungsfähigkeit auf internationalem Niveau. Auch in dieser Saison zählt er damit weiterhin zu den konstantesten Hochspringern weltweit.
Nun zur zweiten Meldung. Im südkoreanischen Baseball hat ein besonderes Kapitel begonnen. Mit den Ulsan Whales ist erstmals ein Bürgerschaftsklub an den Start gegangen, zugleich das erste professionelle Baseballteam überhaupt, das in der Stadt Ulsan beheimatet ist.
Ihr Debüt in der Futures League, der zweiten Liga des koreanischen Profi-Baseballs, verlief sportlich allerdings nicht erfolgreich. Im ersten Heimspiel unterlag das Team den Lotte Giants mit 1:3. Vor allem in der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft. Trotz mehrerer Chancen gelang lediglich ein einziger Punkt. Auch die gute Leistung des Starting-Pitchers reicht am Ende nicht für einen Sieg.
Die Bedeutung dieses Projekts geht jedoch weit über das Ergebnis hinaus. In der 45-jährigen Geschichte des Profi-Baseballs in Südkorea wurde damit erstmals ein Club von einer lokalen Regierung initiiert. Damit unterscheidet sich das Modell grundlegend von den bisherigen Teams, die in der Regel von Großunternehmen getragen werden. Entsprechend groß war auch das Interesse beim Heimauftakt, zu dem mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion kamen.
Die Mannschaft wurde über ein Auswahlverfahren zusammengestellt und umfasste auch mehrere Spieler mit Erfahrung in der ersten Liga sowie ausländische Neuzugänge. Für viele von ihnen bietet der Club eine neue sportliche Chance. Zugleich beginnt für Ulsan damit erstmals seine eigene Geschichte im professionellen Baseball, verbunden mit der Aufgabe, sich sportlich zu behaupten und organisatorisch zu entwickeln.
Hier die letzte Meldung. Bei der Frauen-Asien-Meisterschaft im Fußball hat sich Japan den Titel gesichert. Im Finale in Sydney setzte sich das japanische Team mit 1:0 gegen Gastgeber Australien durch und feierte damit nach 2014 und 2018 den insgesamt dritten Titelgewinn. Damit gehört Japan nun gemeinsam mit Nordkorea und Taiwan zu den zweiterfolgreichsten Teams des Wettbewerbs.
Das entscheidende Tor fiel bereits in der 17. Minute durch Maeka Hamano. Japan dominierte die Partie von Beginn an, setzte den Gegner früh unter Druck und ließ defensiv kaum Chancen zu. Diese Spielweise prägte das gesamte Turnier. In 6 Spielen erzielte die Mannschaft insgesamt 29 Tore und kassierte nur einen einzigen Gegentreffer. Eine Bilanz, die die Überlegenheit des Teams eindrucksvoll unterstreicht.
Der einzige Gegentreffer fiel im Halbfinale gegen Südkorea. Die Auswahl von Trainer Shin Sang-woo musste sich dort mit 1:4 geschlagen geben, nachdem Kang Tse-rim in der 85. Minute getroffen hatte. Auch abseits des Spielfelds war Südkorea im Finale vertreten. Eine südkoreanische Schiedsrichterin leitete die Partie, unterstützt von weiteren Offiziellen.
Trotz des Halbfinalaus konnte Südkorea wichtige sportliche Ziele erreichen. Mit dem Vorstoß ins Halbfinale qualifizierte sich die Mannschaft für die Weltmeisterschaft und sicherte sich zugleich die Teilnahme an der nächsten Runde der Olympia-Qualifikation. Insgesamt wurden bei dem Turnier 6 WM-Tickets vergeben. Neben Südkorea qualifizierten sich auch Japan, Australien und China direkt, während Nordkorea und die Philippinen über Playoff-Spiele zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien reisen. Die nächste Frauen-Asien-Meisterschaft findet im Jahr 2029 in Usbekistan statt.
Das waren die Sportnachrichten für heute.
Tschüss, bis nächste Woche.
In Südkorea ist eine grundlegende rechtspolitische Debatte in Gang gekommen. Es geht um die Frage, ob das Alter der sogenannten strafmündigen Minderjährigen gesenkt werden soll. Damit sind die sogenannten Chokbob-Sonyeon, also Kinder zwischen 10 und 14 Jahren gemeint, die zwar Straftaten begehen, aber strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Stattdessen greifen besondere Maßnahmen des Jugendstrafrechts. Die Debatte wurde von Präsident Lee Jae-myung angestoßen. Er beauftragte die Regierung, eine öffentliche Diskussion zu organisieren und innerhalb von 2 Monaten eine Entscheidung zu treffen. Im Raum steht eine Absenkung der Altersgrenze von 14 auf 13 Jahre, erstmal seit der Einführung des Strafgesetzbuchs im Jahr 1953. Auf einem ersten öffentlichen Forum in Seoul prallten nun unterschiedliche Positionen aufeinander. Befürworter einer Reform verweisen vor allem auf steigende Fallzahlen. Laut Polizeiangaben hat sich die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen von 9.606 im Jahr 2020 auf 20.814 im Jahr 2024 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist die Kriminalität bei älteren Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren von 64.579 auf 61.729 leicht zurückgegangen, ein Trend, der die bestehende Altersgrenze aus Sicht der Befürworter zunehmend in Frage stellt. Einige Fachleute argumentieren, das derzeitige System erlaube zu viel Nachsichtigkeit und verliere insbesondere bei schweren Delikten an abschreckender Wirkung. Selbst eine symbolische Absenkung könne dazu beitragen, das gesellschaftliche Gerechtigkeitsempfinden zu stärken. Außerdem würde sie Eltern stärker in die Verantwortung nehmen, da mögliche strafrechtliche Konsequenzen früher real würden. Entsprechende Einschätzungen kommen auch aus der polizeilichen Praxis. Ein Schulpolizist erklärte, dass bereits 13-Jährige heute durchaus in der Lage seien, schwere Straftaten zu planen und auszuführen. Dies liege unter anderem daran, dass Informationen im Internet jederzeit verfügbar seien. Zugleich wurde betont, dass es landesweit bislang nur eine einzige Jugendhaftanstalt gibt. Diese müsse ausgebaut werden. Zudem sei eine konsequente Trennung von erwachsenen Straftätern notwendig, um zu verhindern, dass Jugendliche dort kriminelle Verhaltensweisen weiter erlernen. Kritiker der Reform halten dagegen, dass es bereits heute ausreichende Eingriffsmöglichkeiten gebe. So können Kinder ab 10 Jahren in geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden, ab 12 Jahren auch über längere Zeiträume. Teilweise können sie sogar noch vor einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung in speziellen Beobachtungsstellen untergebracht werden, wodurch ihre Bewegungsfreiheit bereits jetzt deutlich eingeschränkt ist. Eine bloße Absenkung der Altersgrenze greift daher zu kurz. Hinzu kommt der Verweis auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Studien aus der Entwicklungspsychologie und den Neurowissenschaften zeigen, dass die Entscheidungsfähigkeit und die Impulskontrolle bei Jugendlichen noch nicht vollständig ausgebildet sind. Eine stärkere Ausrichtung der Strafe könnte daher kontraproduktiv sein. Für eine erfolgreiche Resozialisierung sind stattdessen pädagogische Maßnahmen, Therapieangebote und soziale Unterstützung entscheidend. Auch aus der Justiz wird Skepsis geäußert. In der Praxis würden viele Fälle selbst bei älteren Jugendlichen wieder in das Jugendstrafrecht zurückgeführt, etwa wegen mangelnder Reife. Eine Absenkung der Altersgrenze hätte daher vermutlich nur begrenzte Auswirkungen auf die tatsächliche Strafverfolgung. Mehrere Experten plädieren deshalb für einen umfassenderen Ansatz. Bevor über gesetzliche Änderungen entschieden wird, muss geprüft werden, ob Präventionssysteme, Bildungsangebote und Betreuungsstrukturen ausreichend ausgebaut sind. Eine frühzeitige Intervention kann wirksamer sein als eine Verschärfung des Strafrechts. Ein Blick ins Ausland zeigt zudem, dass es keine einfachen Lösungen gibt. So wurde das Strafmündigkeitsalter in Schottland vor wenigen Jahren von 8 auf 12 Jahre angehoben. In Dänemark wurde es hingegen zeitweise gesenkt, was zu steigenden Rückfallquoten führte. Später wurde die Regelung wieder angepasst. Diese Beispiele werden in der aktuellen Debatte häufig angeführt. Als möglicher Kompromiss wird nun ein flexibler Ansatz diskutiert. Demnach könnten in besonders schweren Fällen, etwa bei Gewalt- oder Sexualdelikten, auch jüngere Täter unter bestimmten Voraussetzungen strafrechtlich verfolgt werden. Für die Mehrheit der Fälle würde das bestehende System jedoch erhalten bleiben. Die Regierung setzt dabei auf einen zweigleisigen Prozess. Neben einem Expertengremium soll auch die Bevölkerung einbezogen werden. Eine Gruppe von 100 Bürgerinnen und Bürgern nimmt an einem strukturellen Beteiligungsverfahren teil, begleitet von weiteren öffentlichen Foren. Ziel ist es, in den kommenden Wochen eine gesellschaftlich breit getragene Entscheidung vorzubereiten.
Kimiso begrüßt Sie herzlich zu unserer Rubrik für Kinderlieder. Zum heutigen Tag der Kinder am 5. Mai stelle ich Ihnen das Lied zum Tag der Kinder vor. Der Kinderrechtsaktivist Pang Jong-hwan hatte diesen besonderen Tag vor 103 Jahren ins Leben gerufen. Der Text des Liedes, den Yun Sok-jung im Jahr 1948 schrieb, lautet wie folgt. Fliegt Vögel in den blauen Himmel, rinnt Bäche über die grüne Ebene, der Mais blau und wir wachsen heran. Heute ist der Tag der Kinder, es ist unsere Welt. Sie hören das Lied zum Tag der Kinder, getextet von Yun Sok-jung und komponiert von Yun Kyung, der KBS Kinderchor singt.
Das war das Programm Kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Lied You Are So Beautiful, gesungen von Eddie Kim, sage ich Tschüss, bis morgen.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 그냥 갈게. 그냥 갈게 heißt auf Deutsch so viel wie ich breche dann mal auf oder dann gehe ich einfach. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Als er hört, dass seine Tochter bei einer Veranstaltung in der Provinz moderieren wird, eilt Eras Vater herbei. Doch dann taucht Tungmans Ex-Freundin Heran auf und nimmt Era ihre Moderatorenrolle weg. Era ist traurig und ihr Vater tröstet sie.
Also, 쪼까 이거 하는 거 보려고 여기 온 거 아니고 아 그냥 같이 하오니까 아 그냥 이거나 주려고 와본겨
빨리 가
아 근데 밥은 먹어야 되는 거 아니야? 아 그래도 아빠랑 한 두어 달 만에 보는 거인데 저녁이나 같이 먹고
배 안 고파 아빠 그냥 빨리 가
그래 그럼 아빠 그냥 갈게
Am Ende sagt Eras Vater, 그냥 갈게, Dann gehe ich einfach.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
Mit 그냥 갈게 kann man zum einen sagen, dass man geht, ohne noch mehr zu sagen oder zu erklären. 벌써 가? 좀 피곤해서 그냥 갈게. Du gehst schon? Ja, ich bin müde. Ich gehe einfach. Hier noch ein Beispiel. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게. 잘 가. Ich breche dann mal auf. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Ja, tschüss. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
Zum anderen kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass man jemandem nicht zur Last fallen will. 데려다 줄까? 괜찮아. 그냥 갈게. Soll ich dich nach Hause bringen? Nicht nötig. Ich gehe so. Hier noch ein Beispiel. 더 이야기하고 갈래? 아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. Willst du noch ein wenig reden? Nein, ich will dich nicht aufhalten. Ich gehe einfach. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. 더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
더 이야기하고 갈래?
아니야. 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게.
그럼 이것이 오늘의 알타스코레안쉬 플러스 für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 그냥 갈게 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von prägenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir den Weg Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige Folge handelt von der Schriftstellerin Han Kang, die 2024 den Literaturnobelpreis gewann. Die Verleihung des Literaturnobelpreises im Dezember 2024. Ausgezeichnet wurde die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang.
Dear Han Kang, may I now please ask you to step forward?
In the darkest night, there is language that asks.
In der dunkelsten Nacht gibt es eine Sprache, die fragt, woraus wir gemacht sind. Eine Sprache, die uns miteinander verbindet. Literatur, die mit dieser Sprache arbeitet, trägt unvermeidlich eine Art Körperwärme in sich.
That deals in this language inevitably holds a kind of body heat.
Die schwedische Akademie, die die Preisträger des Nobelpreises für Literatur auswählt, erklärt ihr Votum.
For her intense poetic prose.
Ihre intensive poetische Prosa konfrontiert historische Traumata und legt die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offen.
Han Kang wurde damit zum ersten koreanischen und zum ersten weiblichen Literaturnobelpreisträger.
한국어로 쓰는 문학이 의미와 가치를 인정받게 된 것이 아닌가.
Anerkannt wurden die Bedeutung und der Wert von Literatur, die in koreanischer Sprache geschrieben ist. Ich glaube, dass koreanische Literatur in diesem Moment zu globaler Literatur geworden ist.
세계문학의 일원임을 입증했다. 이렇게 볼 수 있지 않을까 합니다.
한강 작가의 노벨문학상 수상은 단순히 한 명의 작가가
Hangangs Gewinn des Nobelpreises für Literatur ist mehr als nur die Auszeichnung einer einzelnen Autorin. Es ist ein Ereignis, das koreanische Literatur zur Weltliteratur erhoben hat.
장이 세계 문학의 테이블에 본격적으로 등장한 계기였다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다.
Hangangs Nobelpreis zeigte der Welt die innere Widerstandskraft der koreanischen Literatur und markierte den Beginn des Zeitalters einer global orientierten koreanischen Literatur.
I grew up with books in Korean and translated as well. So.
Ich bin mit Büchern aufgewachsen, die ins Koreanische übersetzt wurden, ebenso wie mit koreanischen Büchern. Ich kann also sagen, dass ich mit koreanischer Literatur aufgewachsen bin.
Han Kang bekennt sich dazu, inmitten koreanischer Literatur aufgewachsen zu sein. Sie ist die Tochter des Schriftstellers Han Seung-won, Autor des Romans Aje Aje Para Aje. Han Kang erregte in der literarischen Welt erstmals Aufmerksamkeit, als sie ihr Gedicht Winter in Seoul im Winter 1993 in der Vierteljahreszeitschrift Literature and Society herausbrachte. Im darauffolgenden Frühjahr debütierte sie als Schriftstellerin, als ihre Kurzgeschichte Der rote Anker den von der Zeitung Seoul Shinmun ausgeschriebenen Literaturpreis gewann. Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche weitere Romane und Erzählungen, darunter Liebe in Yosu, Die Früchte meiner Frau, Deine kalten Hände, Schwarzer Hirsch, Es weht der Wind, also geh und Griechischstunden und wurde so zu einer der produktivsten Autorinnen Koreas. Dann kam das Jahr 2016.
That book is, I have it here. The Vegetarian by Han Kang.
Ihr Roman Die Vegetarierin gewann den International Booker Prize, einen der renommiertesten Literaturpreise der Welt.
This is quite a bleak story, even a brutal story.
Das Buch war kompakt, exquisit und verstörend. Die Übersetzung war dem Text sehr angemessen.
Die Vegetarierin handelt von einer Frau, die Gewalt ablehnt, indem sie auf Fleisch verzichtet und die den Tod ersehnt, indem sie sich wünscht, ein Baum zu werden. Die Geschichte erschien erstmals 2004 in der Vierteljahreszeitschrift Changbi und ist Teil einer dreiteiligen Reihe, zu der auch die Erzählung Der Mongolenfleck und die Geschichte Bäume in Flammen gehören. Professor Pang Min-ho von der Seoul National University spricht über das Werk.
저는 그 마지막 연작인 나무 불꽃을 좋아해요. 영해가
Mein Favorit ist der letzte Teil der Reihe Bäume in Flammen. Jonghae wird in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert, wo sie auf dem Kopf steht, um sich in einen Baum zu verwandeln. Dieses Verhalten sollte als Allegorie oder Symbol verstanden werden. Han Kang kann man als eine Schriftstellerin des 21. Jahrhunderts der Allegorie und der Symbole bezeichnen. Ich halte sie für die originellste und frischeste Autorin unter ihren Zeitgenossen.
한국의 최근 동시대 작가 중에 가장 독특하고 새로운 작가였다. 이렇게 평가를 하고 싶습니다.
Ihre Bekanntheit wuchs weiter, als sie 2017 für den Roman Menschenwerk mit dem italienischen Literaturpreis Premio Malaparte ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2023 gewann sie für Unmöglicher Abschied, eine Erzählung aus der Perspektive zweier Frauen über den tragischen Jeju-Aufstand, den französischen Literaturpreis Prix Médicis Étrangers. Nur ein Jahr später erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
Es war das erste Mal, dass eine Frau aus Asien diesen Preis gewann und das zweite Mal, dass ein Nobelpreis nach Korea ging. nachdem Kim Dae-jung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war. Anders Olsson, Mitglied der schwedischen Akademie.
Sie hat eine unique awareness of the connections.
Hangang besitzt ein einzigartiges Bewusstsein für die Verbindung zwischen Körper und Seele, zwischen den Lebenden und den Toten. Mit ihrem exquisiten und experimentellen Schreibstil wurde sie zu einer Erneuerin der zeitgenössischen
Prose.
Kritiker heben hervor, dass Werke wie Menschen, Werk und Unmöglicher Abschied, die auf der demokratischen Bewegung vom 18. Mai bzw. dem Jeju-Aufstand vom 3. April beruhen, der Geschichte direkt ins Auge blicken und sie mit einer versöhnenden Perspektive sublimieren. Literaturkritikerin Chun So-young zum Roman Menschenwerk.
소년이 온다는 가장 한국적인 역사를 소재로 삼되 그것은
Menschenwerk fand einen gemeinsamen Boden zwischen koreanischer und globaler Literatur, indem es ein historisches Ereignis Koreas in das universelle Thema von Gewalt und Leiden verwandelte. Die in Menschenwerk dargestellte Tragödie der 1980er Jahre hallt in heutigen weltweiten Problemen wie Krieg, Hass und Isolation wider und stellt grundlegende Fragen nach dem Menschen, der auf solche Probleme reagiert. Seit langem sprechen wir davon, ein Gleichgewicht zwischen der Besonderheit koreanischer Literatur und der Universalität der Weltliteratur zu finden, und Menschenwerk ist ein Beispiel für dieses Bemühen.
Han Kang ist dafür bekannt, über menschliche Gewalt zu schreiben, weiß aber zugleich, wie man leidende Seelen umarmt. Auch ihre lyrische Sprache ist ein prägendes Merkmal ihres Werks. Noch einmal Literaturkritikerin Chun So-young.
Die Handlungen in Hangangs Erzählungen konzentrieren sich darauf, wie Menschen auf Gewalt reagieren, und schenken den Stimmen jener Aufmerksamkeit, die von der Welt isoliert sind. Sie schreibt in einem poetischen Stil mit bewusst gesetzten Leerstellen zwischen den Sätzen. Daher lesen die Leser nicht nur das Geschriebene, sondern auch die Stille zwischen den Zeilen. Ihre Texte sind dazu bestimmt, langsam gelesen zu werden.
Die weltweiten Medien räumten Han Kangs Nobelpreis großen Raum ein und bewerteten ihn als Chance für die koreanische Literatur, ihr internationales Ansehen weiter zu stärken. Literaturkritikerin Chun So-young erläutert die Auswirkungen dieser Auszeichnung.
Wenn die Weltmedien koreanische Literatur früher als Nischenmarkt betrachtet haben, hat sich diese Wahrnehmung inzwischen grundlegend verändert. In den vergangenen Jahren verzeichneten koreanische Literaturstände auf internationalen Buchmessen hohe Besucherzahlen und in Filialbuchhandlungen wurden eigene Korea-Sektionen eingerichtet. Koreanische Literatur ist kein unbekanntes Thema mehr, sondern zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Weltliteratur geworden. Han Kangs Nobelpreis war ein Meilenstein, der diese Entwicklung weiter beschleunigt hat.
Schon vor Han Kangs Nobelpreis hatte koreanische Literatur im Ausland zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Werke von Hwang Seok-yong, Shin Kyung-suk und Kim Yong-ha wurden ins Englische, Französische und Deutsche übersetzt, um ein breites ausländisches Publikum zu erreichen. Die Nachfrage auf dem ausländischen Buchmarkt blieb jedoch begrenzt. Literaturkritiker wiesen oftmals darauf hin, dass der Grund dafür, dass zum Beispiel der Dichter Go Eun und der Schriftsteller Hwang Seok-yong trotz Nominierungen keinen Nobelpreis erhielten, darin liege, dass die einzigartigen literarischen Empfindungen Koreas in der Übersetzung verloren gingen. Der jüngste Popularitätsschub der koreanischen Literatur lenkte jedoch die Aufmerksamkeit auf den Bereich der Übersetzung und veranlasste das Literature Translation Institute of Korea sowie ähnliche Institutionen, die Prozesse der internationalen Veröffentlichung und Übersetzung zu systematisieren. Mit der verbesserten Qualität literarischer Übersetzungen wurden koreanische Autoren seit den 2010er Jahren für internationale Literaturpreise nominiert oder ausgezeichnet. Jeong Bo-ras Der Fluch des Hasen, Chun Myung-kwans Wahl sowie Hwang Seok-yongs Drei Generationen von Bahnarbeitern standen auf der Shortlist des International Booker Prize und machten die Präsenz und Stärke koreanischer Literatur weltweit sichtbar. Die Dichterin Kim Hae-sun wurde für ihren Gedichtband Autobiografie des Todes als erste Asiatin mit dem renommierten Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt in Deutschland ausgezeichnet. Unterdessen beobachtet Hollywood koreanische Autoren mit großem Interesse. Jong Se-rangs The School Nurse Files wurde als Netflix-Originalserie adaptiert und Chun Solans 1000 Arten von Blau soll von Warner Brothers Pictures verfilmt werden. Professor Pang Min-ho.
Die Themen der jüngeren koreanischen Geschichte, Erfahrungen von Kolonialherrschaft, Krieg, Diktatur und staatlicher Gewalt sowie Geschichten von Migration und koreanischer Diaspora sind weiterhin aktuell. Korea hat in den vergangenen 20 Jahren ein dynamisches Wachstum erlebt und steht zugleich vor ernsten Problemen, die in anderen Gesellschaften kaum zu finden sind. Junge koreanische Schriftsteller haben solche Probleme erkannt und mit großer Sorgfalt analysiert. Ich bin überzeugt, dass die Zukunft der koreanischen Literatur und koreanischer Autoren sehr vielversprechend ist.
Die Filme Parasite und Decision to Leave, die Fernsehserie Squid Game, die K-Pop-Band BTS sowie große Namen der klassischen Musik wie Cho Sang-jin und Lim Yun-chan sind Ikonen koreanischer Kultur und Kunst. Zu dieser ehrenvollen Liste gesellt sich nun Han Kang mit ihrem Nobelpreis, der das Zeitalter der globalen koreanischen Literatur eingeläutet hat. Sie hörten den 38. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.